Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Onlineshop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vor ein paar Folgen haben wir ja über die Entwicklungen der letzten 30 Jahre gesprochen. Und ein ganz großes war dabei das Kapitel Fahrassistenzsysteme, sprich ABS, Traktionskontrolle, aber auch Radar- und Totwinkelwarner. Damit haben wir schon viel abgedeckt, allerdings nur aus der Fahrerperspektive. Und wir haben nicht erzählt, wie diese Systeme entwickelt und abgestimmt werden. Deshalb freue ich mich, dass wir diese schon sehr lange geplante Folge zu ABS und Co. endlich aufnehmen können. Und zwar mit zwei Experten von Bosch, nämlich Arne Beidlich und Florian Bauer. Willkommen bei unserem Podcast.
Tusch Servus. Und Fanfare, es hat geklappt.
Und mit in der Runde ist auch PS-Redaktionsleiter Johannes Müller.
Hallo zusammen.
Und ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Ich dachte mir, ihr könnt euch ja mal kurz selber vorstellen. Arne, willst du anfangen, alphabetisch?
Fange ich an. Wo soll ich anfangen, zeitlich?
Wer bist du? Wie kamst du zu dem Thema Motorrad? Was machst du heute? Rang und Name Rang und so weiter und, okay. Und so fort.
Wie kam ich zum Motorrad? Das habe ich mich tatsächlich auch neulich mal gefragt, weil es jetzt nicht so dieser klassische, ich habe auf dem Feld mit 8 Jahren angefangen, einen Moped zu fahren oder Motocross oder so. Bei mir war es so, im Auto sitzend, mein Vater fragend, warum ist das Motorrad schneller an der Ampel als das Auto? Und dann mit 18 kam der Führerschein, oder beide habe ich gemacht, und dann war irgendwie in meiner Logik klar, zwei Räder kosten nur die Hälfte anstatt 4. Deswegen habe ich mit dem Motorrad angefangen und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, diese Räder, die fahren sich auch viel schneller ab als beim Auto. War also ein Trugschluss, aber dann war ich schon gefangen in der Motorradwelt. Und bin viel gefahren, zur Uni und so weiter. Fahrzeugtechnik habe ich studiert in Berlin. Und während des Studiums habe ich mich dann gefragt, ob meine Lieblingszeitung PS bei euch im Haus
Das höre ich gern.
Nicht wahr? mich als Praktikanten nehmen würde, und tatsächlich hat das funktioniert. Und dann durfte ich hier 6 Wochen als Praktikant sein und habe dann vom damaligen Chefredakteur Michael Pfeiffer ein Jobangebot bekommen, dass ich fertig studieren soll und dann einen Volontariatsplatz kriegen würde. Woraufhin mein Prof meinte, oh Herr Beidlich, das ist keine richtige Arbeit, machen Sie das nicht. Und dann bin ich halt...
Stimmt das, Johannes?
Ein bisschen hatte er ja recht, aber du hast ja noch eine richtige Arbeit.
Dann ja, ja, ich auch, hatte ja zumindest einen richtigen Zettel noch, sage ich mal, mit dem man was anfängt. Und dann hatte ich halt eine meiner schönsten Jahre hier in der Motorpresse als schlussendlich dann Redakteur bei PS. Das ist wie der Bonbonladen für Kinder. Man darf alles fahren, was man vorher nur hinter einer roten Kordel in der Messe gesehen hat oder sich die Nase platt gedrückt hat an irgendwelchen Schaufenstern. Und dann hat es mich nach einer gewissen Zeit wieder weitergezogen.
Zu einem richtigen Job, also?
Zum nächsten Traumjob. da bin ich dann bei der Firma Bosch eingestiegen. Allerdings nicht im Motorradbereich, sondern im Autobereich. Ich bin hier weg in 2004, sprich habe bei Bosch 2004 angefangen, habe dort Applikationen gemacht, also das Einstellen von Traktionskontrollen für den Kunden Jaguar, darf man glaube ich sagen heute. Und habe dann relativ bald auch gewechselt ins Fahrdynamikfach, also alles, was wir Querdynamik nennen, also immer wenn die Reifen rauchen, immer wenn es geil wird, das wollte ich machen. Und das habe ich dann 7 Jahre lange gemacht, also so diese typischen, was man so in der Zeitung immer sieht, Prototyp am Polarkreis und auf den Teststrecken dieser Welt und so weiter, und habe dann da diese Autos abgestimmt, von denen heute noch welche auf der Straße fahren, und habe dann irgendwann so in diese, bei uns heißt es technische Projektmanagement-Fach gewechselt, sprich Kinder waren da, Reiserei hat ein bisschen gestört, es waren viele Wochen unterwegs, sprich dann ein bisschen mehr, dass das Team dieser Applikateure, so heißen die Kollegen oder das, was ich auch früher gemacht habe, die organisieren zusammen mit dem Kunden Abstimmungen, Pläne machen und so weiter. Und dann hat in 2015 der damalige CEO von Bosch, motorradbegeisterter CEO von Bosch, entschieden, dass wir einen Motorradbereich brauchen. Und da wurde ich dann angesprochen und bin dann da reingerutscht nach einer erfolgreichen Bewerbung und habe dann verschiedene Rollen, sagt man heute, gehabt. Ich war erst kurz im Verkauf, dann war ich lange Projektleiter, habe mit allen Kunden zusammengearbeitet in Europa, die es so gibt, so ganz grob. Und bin jetzt wieder technischer Projektleiter, weil mir die Technik und das Fahrzeug, da dran zu sein, das ist das, was ich gerne mache. Und von den technischen Projektleitern gibt es einige bei uns. Für die großen Kunden, da gibt es immer ein bis zwei technische Projektleiter und ich habe einen Kunden, den ich bearbeite.
Okay, mit dem.
Da sind schon sehr viele Stichworte gefallen, wo ich einhaken würde, aber ich glaube, wir lassen erstmal noch den Flori zu Wort kommen, oder? Der.
Sorry für die Länge, ich bin halt schon alt. Es ist schon viel passiert.
Soll ich auch so lange? Also ich kann auch so lange. Ja, mein Name ist Florian Bauer. Es gibt, glaube ich, wenig Parallelen bei uns in diesem Weg bis hin, dass wir jetzt sehr enge Kollegen sind. Also bei mir war das eher so ein bisschen der Standardwerdegang. Papa hat viel mit Motorrädern zu tun gehabt, ist auch Motorradrennen gefahren. Und ich war dann schon als kleiner Stöpsel mit 2, 3 Jahren schon in den Fahrlagern dieser Welt unterwegs und habe so den Bezug zu meiner heutigen Leidenschaft eben damals schon sehr früh erreicht und war natürlich auch hellauf begeistert und wollte auch Rennen fahren. Das hat sich dann aber ein bisschen rausgezögert, weil der Papa gemeint hat, mach doch du erstmal dein Abitur, ist glaube ich sinnvoller. Kann ich jetzt im Nachhinein auch sagen, dass absolut recht behalten hat, weil ich glaube, parallel wäre das schief gegangen, definitiv. Von dem her, ja, bin ich zum Rennsport selber erst ein bisschen später gekommen, also so Ende 18, 19, 20 rum. Und bis dahin aber auch schon immer was mit Motorrädern trotzdem zu tun gehabt. Klar, ja, A1 gemacht und davor schon ein bisschen Roller gefahren und so. Und ja, dann hatte ich die Möglichkeit, über den R6 Cup praktisch in den Rennsport reinzuschnuppern und daraus hat sich dann eine IDM-Teilnahme ermöglicht. Ich glaube, 3 Jahre insgesamt IDM gefahren noch und dann noch 2 Saisons in der EWC, in der Langstreckenweltmeisterschaft. Also in Summe kann ich so über einen Zeitraum von 10 Jahren relativ professionell Motorradfahren sprechen. Das heißt, fahrdynamisch, fahrtechnisch habe ich einen ganz guten Erfahrungsschatz. Und nebenher habe ich studiert, Ingenieurswesen, Mechatronik. Und habe dann über mehrere Praktika und Abschlussarbeiten auch den Weg zu Bosch gefunden und konnte dann meine erste Ingenieursstelle sozusagen gleich im Motorradbereich antreten. Angefangen mit Entwicklung, Applikation von Sicherheitssystemen für verschiedene Hersteller in Europa. Und vor circa 6 Jahren habe ich die Möglichkeit gehabt, die Gruppenleitung von Applikationen zu übernehmen. Das heißt, ich bin nun verantwortlich für die Applikation von Sicherheits- und Assistenzsystemen, so wie ABS, Traktionskontrolle, radarbasierte Systeme. Und ich habe im Peak so eine Gruppe von ca. 15 Ingenieuren, die bei mir im Team sind und jeden Tag eigentlich oder fast jeden Tag eigentlich an den Motorrädern in Europa sozusagen arbeiten. Ja.
Wow, das heißt, man kann sagen, ihr seid ein bisschen beide mit einem unterschiedlichen Werdegang aus einer unterschiedlichen Richtung her. Aber in der gleichen Abteilung, wenn man so will, im gleichen Tätigkeitsfeld, nämlich der Applikation Entwicklung von Fahrassistenzen im Motorrad gelandet, schlussendlich.
Richtig.
Ja, wir haben uns auch gedacht, es greift ja ineinander über, aber wir wollten auch wieder ganz klassisch eigentlich beim ABS mal anfangen und wir haben uns vorhin gedacht, wie machen wir denn dieses riesige Kapitel auf? Und da dachten wir uns, wenn wir jetzt hier schon 2 Ingenieure sitzen haben von Bosch, erklärt doch mal, möglichst in einem Satz, erklärt doch mal für Dummies, was ist ein ABS bei einem Motorrad?
Ja, ich glaube, die meisten Leute, die mit dem Motorrad mittlerweile zu tun oder immer noch zu tun haben, wissen eigentlich ziemlich gut, was ABS mittlerweile bedeutet. Grundsätzlich in einem Satz kann man erklären, es versucht, das Blockieren der Räder beim Bremsen zu verhindern. Das mal so, glaube ich, auf ganz hoher Flughöhe kann man das sagen. Aber was vielleicht nicht alle wissen, dass speziell bei, sag ich mal, Oberklasse, höherklassigen Motorrädern die Schlupfverhinderung gar nicht so das Hauptthema ist, sondern eher das Überschlagen des Motorrades beim Bremsen verhindert werden sollte, muss. Und das ist auch ein ziemlich großer Part bei uns im ABS, also den wir auch versuchen zu vermeiden sozusagen mit Funktionen, mit Logiken, mit Algorithmen. Und in Summe geht es einfach darum, die Erhaltung der Fahrstabilität zu gewährleisten beim Bremsen. Ja.
Brillant erklärt. Wo haken wir da ein?
Jetzt hat man vorhin im Vorgespräch so die Idee, dass die Hardware eigentlich, jetzt nicht schon selbstverständlich ist. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Aber dass es ja oft eher um diese Applikation geht und dass ja ein ABS noch lange kein ABS ist, also dass es ja Segment- und modellspezifisch da durchaus riesige Unterschiede gibt, da könnte man eigentlich schon vielleicht auch in eure konkrete Arbeit, in eure konkreten, so in euren Alltag vielleicht reingucken vielleicht. Also wenn jetzt, gehen wir mal davon aus, es kommt ein neues Modell, wann steht da so ein Prototyp bei euch oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, frage ich vielleicht ein. Also in der Regel ist es so, dass Kunden, also unsere Kunden sind die Motorradhersteller, die kommen zu uns und möchten ein Angebot haben für unsere Systeme, Drehzahlfühler, ABS, vielleicht auch Radarsensoren oder was auch immer. Und wir kriegen natürlich einen groben Zeitplan, wann ist geplant, dass das Fahrzeug rauskommt und so weiter. Diese Vorbesprechungen passieren in der Regel mit unseren Einkaufskollegen. Aber ich als technischer Projektleiter bin dann auch öfter schon mit dabei, auch schon in dieser frühen Phase. Klar, und dann wird das ganze kommerzielle Thema natürlich auch ausdiskutiert, Angebot und so weiter. Aber auch ganz klar, was ist der Umfang, den wir dort liefern müssen? Wenn es jetzt mal klassisch nur ums ABS geht, wie man es heute hat in einer, keine Ahnung, Duke 99, da reden wir dann nicht nur von ABS, das hat dann natürlich auch das landläufig genannte Kurven-ABS. Jetzt habe ich
gesagt. Hört ihr nicht so gern, gell?
Ich habe es jetzt gesagt.
Tut mir leid, Arne.
Ja, ich weiß.
Es ist ein bisschen wie das mit der Kette spannen.
Oh. Ja, genau. Da habe ich auch gelernt im Podcast. Aber okay, man lernt ja auch nie aus. Und dann gibt es natürlich noch viele weitere Funktionen. Es geht natürlich auch ganz viel, wie Flo schon gesagt hat, um Abhebevermeidung.
Ja.
Dann gibt es viel kann. Wir nennen das Zusatzfunktionen, Englisch Value Added Functions. Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, alles, wo man eine Kontrolle hinten ranhängen kann.
Ja.
Und man muss einfach diesen Projektumfang vorher beschreiben, mit dem Kunden abstimmen, um ein Angebot abzugeben, um zu gucken, auch wie passt es zeitlich. Können wir zeitlich auch? Wir haben ja nicht unendlich viele Leute. Wir bearbeiten viele Projekte. Das muss auch geguckt werden, passt es bei uns rein. Und da sind wir dann schon relativ früh mit involviert in so einer Fahrzeugentwicklung. Und jetzt mal davon ausgehend, dass es weitergeht, dann kriegen wir die Fahrzeuge, hängt auch immer davon ab, ist es jetzt ein richtig großes neues Fahrzeug, neue Funktionen oder ist es eher ein Facelift? Dementsprechend wir das Fahrzeug, ich sag mal 2 bis 3, 3,5 Jahre bevor es rauskommt, bekommen wir diese Fahrzeuge dann. Und es gibt natürlich verschiedene Stadien dieser Prototypen.
Ist ein früher Prototyp dann?
Ein früher Prototyp. Bei jedem Hersteller haben die andere Namen, aber man kann sich das schon, ich meine, viele kennen das aus dem Heft, aus dem Internet, wie die denn aussehen. Das ist dann halt auch gerne mal 3D-gedruckte Teile dran, viel gefräst, aber funktionell. Damit arbeiten wir dann eine ganze Weile. Wir bekommen dann einen neuen Prototyp, der deutlich seriennäher ist. Hauptsächlich, um zu überprüfen, dass das, was wir gemacht haben, weiterhin funktioniert. Oder wir müssen eventuell nachschärfen. Oder es gibt vielleicht auch Updates von anderen Parteien, nenne ich es mal, andere Gewerke. Motorsteuerung hat sich ein bisschen geändert. Das Fahrwerk hat sich ein bisschen geändert. Jetzt doch ein anderer Reifen drauf vielleicht. So Geschichten können passieren. Und dann gehen wir auf die Teststrecken, auf unsere eigene, im Winter auf andere in Südeuropa, fahren es mit dem Kunden zusammen raus, kriegen Rückmeldung, schärfen nach und irgendwann ist dann soweit, dass wir zusammen den Abschlusstest machen mit dem Kunden und er uns dann sagt, okay, so können wir in Serie gehen und das ist dann so circa, ich sag mal, ein halbes Jahr in der Regel vor Produktionsstart.
Ja, das heißt also, ihr seid während des gesamten Entwicklungsprozesses sehr früh drin und geht bis nahezu Serienreife oder Serienreife, nehme ich an, mit parallel neben dem Hersteller her sozusagen.
Genau, es gibt in der Regel noch eine Prototypenstufe vor diesen Fahrzeugen, die wir sehen. Diese bekommen wir nicht, da geht es dann in der Regel um Ergonomie-Themen.
Ja, okay. Eben ist ein interessantes Stichwort gefallen und das ist auch so ein bisschen, weil ich die Schwierigkeit für uns, einen Griff an dieses Thema Fahrassistenzsysteme, Elektronik zu kriegen, war für mich immer so ein bisschen diese klassische Teilung in ABS, Traktionskontrolle, Radar. Okay, man kann das so angehen, aber ich verstehe heute ein modernes Motorrad, erst recht, sagen wir mal High-End-Klasse, wenn wir jetzt von einer GS Multistrada, Super Duke, Super Adventure reden, als komplexes System. Und du hast das eigentlich eben auch schon so ein bisschen skizziert, die Nebenfunktionen oder Kann-Funktionen. Ja? Also genau. Verstehe ich richtig, ihr betrachtet jetzt ABS und Traktionskontrolle auch nicht als abgeschlossene Einheiten, wenn man so will, in der Entwicklung. Kann man das irgendwie, könnt ihr uns das so ein bisschen strukturieren, dass man das nachvollziehen kann, wie ihr da rangeht?
Ja, also das ist ein bisschen so aufgeschlüsselt, dass wir bieten grundsätzlich alles an, also den Herstellern, aber ob die jetzt jedes einzelne Gewerk oder jeden einzelnen Part von uns dann wirklich beziehen im Endeffekt, das hängt natürlich von den Herstellern an und ab.
Können wir das nochmal wirklich aufzählen, was das alles wäre? Weil ich glaube, das wissen die meisten Leute gar nicht. Ich weiß es, glaube ich, selber nicht.
Also wir können es in, jetzt will ich nicht so viel Englisch dazwischen bringen, Hardware und Software trennen.
Ja.
Also Teile, die man in die Hand nimmt, das wären ein ABS, das wären Drehzahlfühler.
Also der Block, der Modulator.
Korrekt, ja. Genau. Radarsensor vorne, Radarsensor hinten, Display. Ja. Machen wir auch.
Motorsteuerung,
sämtliche Sensoren, die dazu gehören.
Also Einspritzung, Drosselklappenkörper oder.
Drosselklappenkörper.
Nee, das nicht, nur die Motorsteuerung.
Die Motorsteuerung, also Sensoren, ECU, Sensorik.
Lambda-Sensor, okay. So Geschichten. Einspritzventile, Füllstandsgeber, so Geschichten.
Zündkerze sowieso, aber das ist ein anderes Thema, ja.
Kein Scheibenwischer.
Ja.
Cool. Ja. Das ist, sag ich mal, die Hardware, ja, die bei uns im Musterkoffer ist.
Ja.
Und dann natürlich Software-Themen, die da, wie ihr es schon aufgezählt habt, ganz klassisch sind. Natürlich ABS, Traktionskontrolle, aber wenn wir schon beim ABS sind, wie gesagt, diverse Sonderfunktionen, eine Hill-Hold-Control,
Slide-Control.
Slide-Control, Race-EBC, CBS.
Wheelie-Kontrolle.
Wheelie-Kontrolle. Dann, wenn wir zum Radar gehen, dann haben wir natürlich Abstandsregelsystem.
Ja.
Auch dort verschiedene Funktionen, also dass man nicht auf der dass das Fahrzeug nicht auf der falschen Seite überholt.
Toter Winkelwarner.
Toter Winkelwarner. Group Right Assist haben wir jetzt eingeführt, das gibt es beim Auto nicht und so weiter. Also man muss es trennen in
die Hardware. Wir haben es jetzt für die Folge, wir wissen ja, dass es eben auch alles miteinander zusammenhängt, aber wir haben es jetzt mal thematisch versucht zu trennen. Mhm. Aber mir fällt da auch gleich eine Frage ein. Gibt es den Fall, dass jetzt ein Hersteller sagt, wir möchten, also kann man bei euch, ich sag mal, ein Standardpaket kaufen oder muss tatsächlich jedes Motorrad individuell, ist da Applikationsarbeit von eurer Seite nötig? Weil jedes Motorrad ja eine unterschiedliche Geometrie hat und so weiter. Oder gibt es so ein Standard-Set, was man einfach bei euch einkauft und.
Also ich würde es Flori überlassen, es zu beantworten, würde aber direkt noch ranhängen. Das ist ja auch immer diese klassische Frage, kann man nicht retrofit ein gebrauchtes Motorrad auch auf ABS umrüsten?
Darauf wollte ich später noch, ja.
Genau.
Können wir gleich mit, ja.
Nee, also wenn wir jetzt von Standard-Set sprechen, grundsätzlich sind wir so aufgestellt, dass wir grundsätzlich eine Hardware haben, die ist in unterschiedlichen Ausprägungen verfügbar sozusagen. Für unterschiedliche Einsatzzwecke. Die Software versuchen wir grundsätzlich eine Art Plattform zu haben, die eigentlich mal grundsätzlich als Startbasis dient, ja, für jedes Fahrzeug, das wir bekommen. Aber von der Startbasis geht man dann halt individuell in jedes Fahrzeug rein und muss eben sich anpassen an die jeweiligen Gegebenheiten, an die jeweiligen Fahrsituationen, die vielleicht mit dem Fahrzeug dann in der Realität auch wirklich von Wichtigkeit sind, ja.
Das heißt auch bei einer 125er, weil oft ist es ja so, wir hatten es vorhin auch, Johannes, dass das oft wird ja schon fast damit geworben, dass ein Bosch ABS da jetzt dabei ist. Das heißt, eine 125er mit Bosch ABS, auch die wird, da muss nochmal Hand angelegt werden, da muss
grundsätzlich an jedes Fahrzeug werden. An jedes Fahrzeug, okay. Ja. Was wir bearbeiten, da ist Applikationsaufwand nötig, unterschiedlich, in unterschiedlich großer Ausprägung natürlich, aber was, wie der Arne schon gesagt hat, die unterschiedlichen Funktionen betrifft. Klar, es gibt ein Basis-ABS, zum Beispiel nur Straightline, ohne Kurven-ABS, sage ich jetzt einfach mal. Da ist natürlich weniger Applikationsaufwand nötig, wie wenn du jetzt den großen Tannenbaum.
Arne hebt die Hand.
Ja.
Einspruch.
Nee, ich denke, ein gutes Bild ist, jeder oder Leute kennen vielleicht, wenn man sich einen Ski ausleiht. passt der Skischuh in den Ski? Ja, natürlich passt. Da gibt es einen Standard-Ski mit Bindung, ja, gibt's, aber natürlich muss man erstmal die Länge anpassen. Und dann noch die Auslösung der Bindung und so ähnlich ist es bei uns auch. Also ja, die Hardware ist schon gleich, die wir einsetzen bei vielen Fahrzeugen. Aber trotzdem, bei uns gibt es halt noch 2, 3 Schräubchen mehr, an denen wir drehen. Mhm. Und jeder kennt es bei Reifen ganz klassisch. Ob du jetzt da wirklich so einen Enduro-Reifen drauf hast oder einen Straßenreifen, der aussieht wie Enduro, oder ob es wirklich ein Hypersportreifen ist, das sind schon riesige Unterschiede für die Fahrzeuge.
Ich würde fast mit der Bremse anfangen.
Man kann mit Hardware anfangen. Oder Schwerpunkt, Höhe, Radstand, ja. Überschlagsgefahr und so weiter. Ja. Also.
Das beantwortet dann auch, warum es keine Nachrüstoption ist, weil das diese Arbeit, das dann darauf abzustimmen.
Nee, weil es da wirklich, um Sicherheitsfunktionen ja. gibt, ja, die am Ende Menschenleben retten sollen oder retten müssen. Von dem her wäre das Risiko viel zu groß, da irgendjemand im Nachhinein an so einem Motorrad irgendwas machen zu lassen. Ja.
Das ist natürlich auch eine rechtliche Frage dann dementsprechend, ja.
Die Frage erreicht uns ja auch hin und wieder. Warum gibt es denn nicht so ein einfaches Nachrüst-ABS und so weiter, aber
ja. Naja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meine Vermutung wäre, wenn ich ein stumpfes Nachrüst-ABS irgendwie an so ein Motorrad dran spaxe, ist die Handlungsweise dieses ABS mit einem, sagen wir, einem Standardprogramm passt dann unter Umständen oder höchstwahrscheinlich überhaupt nicht zu der Bremsleistung von dem Fahrzeug, zu der Geometrie. Das würde viel zu früh auslösen oder gar nicht auslösen, exakt, richtig?
Exakt. Oder das Fahrzeug ist unterbremst, wie wir es nennen, sprich es regelt schon viel früher, als es soll.
Ja. Mit der Bremsweg wird zu lang.
Und du fährst wo auch immer gegen.
Gut, also das ist verständlich. Vielleicht jetzt mal, um es noch ein bisschen konkreter zu machen, gehen wir davon aus, ihr seid euch mit dem Hersteller also einig geworden. Vielleicht könnt ihr noch kurz, ich glaube, das kann man sagen, wer sind so die typischen Partner, mit denen ihr in den letzten Jahren zusammengearbeitet habt? Wen kann man da nennen?
Vielleicht noch so ein bisschen was. KTM schon? Ja, vielleicht noch so ein bisschen was. Also wir sind ja als 2WP, als Two-Wheeler- und Powersports-Organisation innerhalb von Bosch, sind wir ein eigener Geschäftsbereich, eine Business Unit.
Ja.
Und wir sind aber so aufgestellt, dass wir global verteilt verschiedene Locations haben sozusagen. Und wir haben sozusagen Regionalgesellschaften, die sich dann immer um diesen regionalen Markt kümmern. Ja, wir jetzt in Deutschland, wir sind für den europäischen Markt, also alle europäischen Hersteller zuständig.
Okay.
In Japan zum Beispiel für die japanischen OEMs etc. pp.
Ah, okay.
Ja, ja.
Das war mir auch nicht klar, ja.
Kümmern wir uns um die europäischen OEMs. Ja.
Okay.
Werbung.
Entdecke jetzt FC Moto, deinen Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto die erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure. Bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf www.fc-moto.de.
Um es jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, ihr seid euch mit dem Hersteller einig geworden, er hat gesagt, ich will ein schräglagenabhängiges Paket. Das Motorrad ist ein Naked Bike mit 130 PS, so, da steht's irgendwann in einem frühen Prototypenstadium. Da ist jetzt eure Hardware drin und ihr habt da eine Basissoftware drauf, wie schon genannt, die quasi von der aus man losgeht. Wie geht's jetzt weiter? Was passiert dann konkret?
Genau, also dann schaut man sich erstmal die Spezifikation vom Motorrad an, die grundlegend, was für ein Bremssystem dran etc. pp, wie viel wiegt das Motorrad, was für ein Radstand hat es. Ja. Also so wirkliche motorradspezifische Facts, die fürs ABS mitunter auch wichtig sind.
Da sitzt noch keiner erstmal drauf. Erstmal wird noch
das geht erstmal,
Computer.
Ja,
okay. Also
die Applikation läuft ja, also die Software-Applikation läuft ja auch alles über den PC sozusagen, aber ja, appliziert eigentlich am Rechner und flasht dann sozusagen den Stand, den man erarbeitet hat am PC, auf das Fahrzeug oder auf das ABS-Steuergerät drauf. Und dann starten wir mit Basistests. Erstmal gucken, wie verhält sich das Motorrad grundsätzlich. Da fängt man auch mal an, ohne ABS erstmal zu fahren, dass man ein Gefühl kriegt, wie das Motorrad in neutraler Funktion sozusagen funktioniert. Was für ein Feedback gibt die Bremse? Bei welchem Druck hebt das Motorrad grundsätzlich mal ab? Wann fängt es an zu schlupfen etc.?
Das heißt, da habt ihr schon Sensoren in den Fahrzeugen, die eben das auch alles erfassen.
Genau, ja. Die Messtechnik läuft immer mit sozusagen. Ja, wir haben ein Messsystem am Fahrzeug, das zig Signale mitmesst, unzählbar. wirklich, das ist immens, was da heutzutage möglich ist. Und dann schaut man sich halt die ersten Messungen an, guckt so ein bisschen, was man rauslesen kann, wo man vielleicht merkt, okay, da hat man einen Ansatzpunkt, wo man dann losarbeiten kann, losgehen kann von der Applikation her. Und dann ist es ein Thema, das ist vielleicht für viele nicht richtig greifbar. Im Endeffekt muss das Motorrad in jedem möglichen Fahrzustand, auf jedem möglichen Reibwert, auf jeder möglichen Straße, mit jedem möglichen Fahrer eigentlich immer gleich funktionieren. Und das muss während der Entwicklungsphase auch eben alles abgetestet werden. Das heißt, auf der Teststrecke versuchen wir eben jede mögliche Fahrsituation, die auch in der Realität irgendwie zustande kommen kann, nachzusimulieren. Da kann man zum Beispiel irgendwelche Randsteine, die man runterfährt, irgendwie Bumps oder irgendwie Schlaglöcher dann, ja.
Ich denke gerade an den Hund, der dir bei einer Präsentation, ja, Johannes,
den kann man, schlecht.
Also wir haben viel auf der Teststrecke, aber Hunde nicht.
Hunde haben halt relativ wenig im Testbetrieb, aber klar versucht man natürlich auch so Panik-Schrecksituationen nachzustellen irgendwie. Ja.
Zuladung nehme ich an, also zwei Personen oder ihr habt wahrscheinlich ein Normgewicht oder so, oder wie macht ihr das?
Nee.
Da setzt sich jemand mit drauf dann schon, ne?
Schon ab und zu dann. Gut, auch zu zweit, ja.
Da sind wir dann jetzt auch an dem Punkt, wo es quasi einen professionellen Fahrer braucht. Ja? Und auch den Rennfahrer oder den sehr geschulten Fahrer, einfach der dann da auch hinfährt.
Genau.
So, jetzt habe ich dem Vorgespräch entnommen, oder es kam schon raus, heute testet ihr weniger live auf dem Motorrad? Oder mal so rumgefragt, wie oft sitzt ihr noch auf dem Motorrad jetzt?
Okay, das geht jetzt, glaube ich, ein bisschen um die Arbeitsplatzbeschreibung. Also Arne ist sicherlich weniger als technischer Projektmanager. Ich jetzt in der Position als Gruppenleiter auch weniger wie früher natürlich, wo ich wirklich noch Applikationsingenieur war und wo ich ein wirkliches Projekt hatte, das, oder zwei, drei Projekte parallel, die man betreut. Ich sage mal, meine Mitarbeiter, ja, würde ich sagen, 60% Motorrad, 50-60% auf dem Motorrad, 40% Schreibtisch, Doku, Applikation, Messung auswerten. Ja. Das ist so ein bisschen ein grober Abriss.
Also ich frage auch unter anderem deshalb ein bisschen in die Richtung, die Anekdote, die Ferdi angesprochen hat. Als das mit den Schräglagen abhängigen ABS-System, ich sag bewusst nicht Kurven-ABS, aufkam, war relativ schnell klar, dass man das jetzt testen müsste. So, und ich war damals gerade so Greenhorn-Testredakteur. Wir haben ja den Carsten Schwers, du kennst ihn,
ja.
Und Timo, die dafür bezahlt werden, die das machen, aber also deren Job das ist, bezahlt werden wir zum Glück alle, deren Job das ist, aber das ist natürlich eine gewisse Überwindung. Also selbst als Rennfahrer, selbst als Profifahrer einer muss sich auf den Hobel setzen und muss gucken, so, funktioniert das jetzt? Und das heißt, große Schräglage, ihr könnt das messen, 45, 50, vielleicht sogar 55 Grad, wer weiß. Und dann einfach vorne voll reinzulangen. Und diese Überwindung, das, also ich glaube, jeder Motorradfahrer da draußen kann sich das vorstellen. Oder vielleicht hat das ja selber schon mal, vielleicht habt ihr selber mal versucht, auf abgesperrte Strecke euer Kurven-ABS zu testen. Das ist natürlich, ja, also ja, da musst du erstmal hin.
Kostet es eigentlich auch nicht, kostet es kaum Überwindung. Aber nee, auch da ist es ungewohnt vielleicht.
Also,
ich kann fühlen, wovon du sprichst. Bei mir ging es ja genauso. Ich bin ja lange im Autobereich gewesen und dann wieder in den Motorradbereich gekommen. Und dann Floris Truppe hat mich dann da auch auf der Teststrecke dann auch schon eingeführt. Und wir haben das Glück, dass wir wirklich ganz viel Material dort haben, womit man fahren kann. Und dann wollte ich auch mal Kurven-ABS ausprobieren, aber ich habe mich halt auch nicht getraut, einfach mal da jetzt voll reinzulangen. Ich komme aus der analogen Welt eigentlich, da bin ich aufgewachsen.
Ja, eben.
Das macht man halt einfach nicht, sowas. Und dann waren die Kollegen so nett und haben mir das Schräglagen-ABS, ich sag jetzt schon wieder, mal so eingestellt, dass es deutlich früher kommt, sodass ich Vertrauen bekomme, und bis ich mich dann mal so in Schritten rantasten konnte, bis dahin, wo das dann eigentlich erst kommen soll, was halt Brutales, muss man sagen. Und was auch Brutales ist, wie unspektakulär das dann ist, wenn man das wirklich benutzt und zum Stehen kommt. Wenn man das vorher wüsste, dann würde man da viel eher mal voll reinlangen, aber es ist einfach wie so ein Bungee-Jump.
Was auch brutal ist, dass man alles, was wir da machen und was jeweilige Fahrer da macht, auf der Messung eben sichtbar ist. Und da hat man auch gesehen, dass er ganz schön lange gebraucht hat, wirklich richtig reinzuhacken.
Nein, also daher kommt auch die Anekdote. Ich hatte bei einer Fahrpräsentation nämlich mal das große Glück, dass man wirklich, also sagen wir, bei KTM wird flott gefahren bei den Präsentationen. Wir sind auch dankbar dafür. Dann bin ich so, muss ich in der Ehre verteidigen.
Was,
ja,
was für ein Motorrad, Johannes?
96 SMCR. Ja. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und wir sind wirklich flott gefahren. Das war auch schön Sträßchen und so. Und ich klemme mich halt hinter den Guide. Und dann springt man wirklich in der Kurve Also, man hätte es nicht besser ins Drehbuch schreiben können, springt mir so ein Köter vors Vorderrad. Und also da war nichts mehr zu holen, da war einfach nur noch so jetzt Vollbremsung oder Einschlag. Mhm. Und ey, das ist pure Magie. Ich dachte, okay, ja, jetzt liegst du hier, ne? Und dann, als wäre nichts passiert. Das ist also.
Es ist sehr unspektakulär.
Ja.
Ich habe das auch auf der Straße einmal benutzen müssen. Ich hatte eine Super Duke damals, Modelljahr 17, die hatte schon Schräglagen ABS. Und Schattenring kennt ihr vielleicht in Stuttgart. Sehr großer ja. Kreisverkehr, sehr flowig und man kommt da auch sehr zügig rein. Und es macht dann Spaß und dann kommen eben Autos von den anderen Seiten rein und die müssen dann anhalten, Vorfahrt gewähren, aber einer hat es halt nicht getan und ich war dann auch in großer Schräglage und musste dann voll reinlangen und das war weniger, ich mache das jetzt, weil ich weiß, das funktioniert, dafür war ich gar nicht in der Lage in der Situation. Ich habe es einfach gemacht und es war auch da wieder völlig unspektakulär, wie geradeaus nicht mal ABS-Bremsen. Und das ist auch so ein bisschen, wo ich wirklich auch Fan von unserem System bin, wirklich auch einfach sagen kann, das ist stolz. Ich kann stolz drauf sein, das, was wir da machen, das ist super.
Ja, also da haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen umrissen, was für eine enorme Entwicklung da in den letzten 10, 15, 20 Jahren stattgefunden hat. Also ich selber war überrascht. Erst seit 2015 gibt es die Two-Wheeler bei euch in der Form. Habe ich das richtig verstanden?
Als wirklich einen offiziellen Geschäftsbereich, der sich nur um Motorrad kümmert.
Ja, okay.
Vorher waren es eben so, ich sage, Untergruppen in der Pkw-Organisation angehängt, die sich mit Motorrad beschäftigt haben, aber nicht eben als global so zusammengefasst als eigenen Bereich.
Ja. Ja. Was jetzt auch so ein bisschen schon hier und da angerissen wurde, ist natürlich immer ein Sicherheitsaspekt, aber auch ein Performance-Aspekt. Also und die beiden haben zwar eine gewisse Deckungsmenge, aber irgendwo hört es dann auf. Irgendwo musst du eine Entscheidung fällen. Wie geht ihr da vor? Also wie viel Sicherheit und wie viel Performance baut ihr ein oder lasst ihr zu? Wie werden da die Entscheidungen gefällt?
Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich glaube, pauschal kann man es gar nicht beantworten. Es hängt wirklich auch vom Use Case, vom Motorrad, von der Richtung ab, wo man das Motorrad bewegt, überwiegend. Klar, also wir entwickeln Sicherheitssysteme mal. Das ist mal unser Grundsatz. Ne? Wenn bei der Entwicklung dieses Sicherheitssystems ein Performance Plus rausspringt, ist es natürlich toll. Ja? Aber die Hauptrichtung geht natürlich schon, okay, das muss sicher sein. Aber was wir uns immer auf die Fahne schreiben, ist, wir wollen immer noch den größtmöglichen Fahrspaß trotzdem noch vermitteln können, ohne dass der Fahrer am Ende zu sehr eingeschränkt wird durch etwaige Sicherheitssysteme. Ja.
Da hat bestimmt der Hersteller auch noch ein Wörtchen mitzureden oder wie er sein Motorrad eben haben möchte, möglichst sicher
das
oder möglichst...
Das letzte Wort.
Ah, ja. Ja.
Deswegen hätte ich auch gesagt, ja. Du hast gesagt, das ist schwierig zu beantworten. Ich hätte gesagt, das ist voll einfach zu beantworten, weil der Kunde sagt uns ja, wie er es gerne hätte. Wir können alle möglichen Richtungen darstellen, aber der Kunde schlussendlich sagt uns, er möchte jetzt besonders safe oder es soll besonders sportlich sein oder es soll Offroad jetzt ist der Fokus, wie auch immer. Das stellen wir da und schlussendlich, wie Flori sagt, der Kunde hat natürlich das letzte Wort.
Ja, grundsätzlich schon, ja. Trotzdem stehen wir als Bosch trotzdem noch ein bisschen in der Verantwortung, weil im Endeffekt steht auch die Marke Bosch dahinter und wir stehen eben für Sicherheit und wenn dann jetzt zum Beispiel jetzt ein Kunde kommen würde und sagt, okay, wir wollen das ABS so wegdrehen, dass man sich locker überschlagen kann, gucken wir schon, dass wir vielleicht unsere Expertise nochmal schon mit einfließen lassen, um da so einen guten Kompromiss zu finden, ja, dass irgendwie am Ende...
Wie zum Beispiel verschiedene Riding Modes.
Korrekt. Ja, das ist zum Beispiel ein Thema, wie man sich da einigen kann. Ja.
Ja.
Sollen wir schon zu dem Mythen Halbwahrheiten oder hast du noch mehr?
Man könnte noch so viel so tief einsteigen an dieser Stelle. Also das Thema Traktionskontrolle haben wir ja jetzt quasi auch nur so mit besprochen.
Das kommt ja gleich noch mehr oder weniger. Aber
ja, dann lass uns da mal reingehen. Ja,
weil ich dachte mir auch, wir haben hier zwei Experten sitzen und
was ich schon immer mal wissen wollte.
Ja, da hat sich viel rumgesprochen.
Ich frage für einen Freund. Naja, man muss ja auch sagen, ABS gibt es jetzt auch schon eine Zeit lang und da haben sich ja so ein paar Mythen, Halbwahrheiten etabliert, sage ich mal. Das hatten wir ja auch schon, als wir uns mal vor ein paar Wochen drüber unterhalten haben. Und ich bin da gar nicht drauf gekommen, aber Arne, du hast mich drauf angesprochen, spezielle Bremsflüssigkeit vorgeschrieben bei ABS-Systemen. Ist ja auch, ja.
Nein.
Kurze Antwort, nein. Ja.
Wenn speziell, dann nein. Ja, wir geben vor, mit welchen Flüssigkeiten unser System mindestens zu befüllen ist und funktioniert, und damit applizieren wir. Und das sind halt ganz klassisch die Sachen, die man halt auch beim Louis, wo auch immer, kauft. Also Dot 4, Dot 3,
nichts Besonderes, also
Dot 5.1. Was mal in einer großen Motorradzeitschrift genannt wurde, Low Viscosity Flüssigkeiten bringen nochmal im Regelverhalten irgendwelche tausendstel Sekunden.
Hoffentlich nicht unsere.
Ich meine, es war Heft 23.
Ei, ei, ei.
Das muss man rausstellen.
Er hat ja nicht gesagt, von welchem Heft.
Stimmt.
Das ist ein Thema, das findet beim Motorrad keine Anwendung, weil diese Bremsflüssigkeiten, die sind für Tieftemperatur gedacht. Und die Flüssigkeiten, die wir im Motorradbereich benutzen, die gehen so bis minus 10 Grad. Bei gleichbleibenden oder ich sag mal, bei einem Regenverhalten, was akzeptiert ist. Und alles, was da drunter ist, das ist dann halt Pkw-Bereich. Und da, wenn man halt ein Auto appliziert, wo klar ist, das fährt halt nur in Nordschweden im Winter oder in, keine Ahnung, dann braucht es schon mal so eine Spezialbremssüssigkeit. Aber im Motorradbereich findet das nicht statt.
Dann passt gut dazu beim Bremsflüssigkeitswechsel. Kennt ihr bestimmt auch das Thema? Das sagen ja viele, gerade die Selberschrauber, seitdem es ABS gibt, man hat kein Diagnosegerät, die Bremsflüssigkeit wechselt man einfach regulär und dann bremst du halt mal auf dem Schotterparkplatz ordentlich in den Regelbereich rein und dann vermischt sich das.
Also die Flüssigkeit die aus dem ABS-Block, alte, die vorher per Ventil quasi abgeschottet war, zur Erläuterung, ja.
Was sagt ihr dazu?
Ja.
Nee, schön, dass wir das mal geklärt hätten.
Ja? Gut.
Nee, das stand auch in einem Heft, was wöchentlich rauskommt, auch, glaube ich.
Dann gibt es nicht mehr so viele.
Das war tatsächlich auch ein Thema. Jetzt sitzen wir hier als Bosch, aber ich sitze auch hier als Privatperson, der auch seine Bremsflüssigkeit selbst tauscht, auch an einem aktuellen Motorrad. Ich habe mich umgehört, also wir geben das nicht vor, sowas geben die Hersteller vor in den Werkstätten, und es ist tatsächlich unterschiedlich. Also es gibt einen Hersteller, ich nenne jetzt keine Namen, da braucht man keinen Laptop, kein Diagnosegerät, und das machen die auch nicht in der Werkstatt. Dann gibt es einen anderen Hersteller, bei manchen Modellen ja, bei manchen nein, und dann gibt es einen anderen Hersteller wiederum, der sagt, der schreibt vor, bei allen Modellen muss das ran. Aber es ist im Prinzip so, wie du sagst. Jetzt muss man aber das Bremssystem im Ganzen sehen, also vom Ausgleichsbehälter, Bremshauptzylinder, Schlauch, dann geht er ins ABS, aus dem ABS wieder raus, runter zur Zange. Das, was im ABS drin ist an Volumen, ist ja mit Abstand das geringste von diesem ganzen System. Mhm. Und dann gibt es ja zwei Bremskreise. Und das, was man nicht entlüftet, wenn man das so klassisch macht als Selbstschrauber, ist ein Bremsflüssigkeitskreis, der ist, da reden wir von ein paar wenigen Millilitern, also einstellig. Das heißt, wenn du das entlüftest und in 95% deiner Bremsleitung im Bremssystem ist neue Flüssigkeit drin, und du willst diesen Motor zum Drehen bringen und die Ventile zum Arbeiten, ja, dann fährst du kurz mal auf die Straße und bremst ab. Erst das, was ein Meister auch macht, nachdem das Fahrzeug in der Werkstatt war, eine Probefahrt macht, und die machen exakt das Gleiche.
Ja.
Also auch
man
dort,
testet es ja mal sowieso eben.
Genau, ja. Und auch dort, ich habe ja von meinem lieben Ex-Kollegen Robert Glück diesen wunderbaren Artikel gesehen über die Standuhren. Ich fand den fantastisch. Und da war natürlich auch drin, oh Gott, und ABS, und es ist so teuer, wenn es getauscht werden muss, kaputt ist. Ja, ist korrekt, es ist teuer. Aber das allererste und ich glaube die wichtigste Message an bei allem diesem Ganzen ist, solange die Bremsflüssigkeit regelmäßig getauscht wird, egal wie lange das Motorrad steht, ist da mal nichts zu befürchten. Und das Gleiche gilt für einen Motor, für Motoröl oder für einen Reifen. Auch den fährt man nicht, wenn er schon 9 Jahre alt ist. Das ist die eigentliche Grundmessage. Ja. Habt nicht so viel Angst vor dem ABS. Wer schon lange selbst schraubt, der kann weiter selbst schrauben. Aber es gibt halt eine gewisse Wartung, die zu beachten ist. Wenn man sich das nicht traut, nicht, dann geht man halt zum Händler. Und wenn nicht, dann kann man es weiterhin selber machen.
Sollte kein Grund sein, es sein zu lassen. Ne?
Genau.
Ja. War es das schon mit den Mythen?
Ja, ich habe jetzt das Thema ABS-Ausfälle noch, aber das hast du jetzt schon so halb mit angesprochen.
Also ja, ich glaube, also vielleicht kann man an der Stelle mal ein bisschen ich glaube, dass man die ABS-Systeme so angezweifelt hat, das ist ja lange, lange her. Und das ist eine Motorradfahrer-Folklore, die sich
ja,
einfach...
Ja, hält sich aber
sich,
auch
ja, aber ist also, eigentlich auch wirklich jetzt überholt. Also
ich bin ehrlich, ich war ja auch Teil davon. Ich war ja als PS-Redakteur jetzt kein großer Freund der damaligen ABS-Systeme.
Du hast aber auch noch die ersten mitgenommen und eben die ja, nicht so performanten und performance-orientierten, ne?
Und ich muss dazu auch immer sagen, natürlich, ich meine, wir auch, wir... jetzt, ich sag mal wir, ich transformiere mich immer wieder zurück, 20 Jahre früher, wir haben das Zeug ja damals getestet unter kontrollierten Bedingungen, sprich es war trocken, es war super Wetter, du kennst die Straße, du kennst die ja, Teststrecke und natürlich waren die ABS-Systeme damals nicht geil, wenn du sportlich orientierter Fahrer bist und du hast einen super Asphalt und alles, aber sobald dir dann der besprochene Hund vor die Nase läuft, Schreckbremsung, unvorhergesehene ja, Sachen, Untergrund, dann ist auch dieses ABS damals schon gut genug gewesen, um Schrammen und kaputte Schlüsselbeine zu verhindern.
Ja.
Aber das ist so der große Punkt, sicherlich, den wir vorhin noch hatten, auch unter dem Thema, naja, Mythen nicht ganz, aber ich finde es beim Thema ABS immer spannend, gerade jetzt mit Blick auf den Gebrauchtmarkt, weil ja oft die Frage ist, in welchen Situationen macht man es dann doch lieber noch aus? Und ich hatte eher den Eindruck, aus den Motorrädern, mit denen ich jetzt viel unterwegs war die letzten Jahre, da dachte ich, da gibt es eigentlich kaum noch eine Situation, wo ich es ausmachen muss, weil die so gut in dem Fall appliziert sind. Aber dass es ja immer noch viele Motorräder gibt, jetzt sei es auf der Rennstrecke oder im Gelände, wo man eben sagt, da macht man es lieber doch noch aus und weiß, dass es dann blockieren kann, aber du hast es in der Hand und das macht durch das Regelverhalten, macht es nicht gefährlicher vielleicht sogar noch.
Also ich denke, es schon... Erstens situationsbedingt, Offroad, Rennstrecke, ja, das sind Spezialfälle.
Das sind halt die Extreme, sag ich mal.
Und ja, dann ist es auch so, ich meine, Technik entwickelt sich weiter und ein ABS von vor 20 Jahren hat mit dem, was wir heute kennen, nichts mehr zu tun, was Performance angeht. Mhm. Ich fahre regelmäßig auf der Rennstrecke, in der Regel, also das sind dann neue Motorräder natürlich. Also bei mir, jetzt bin ich natürlich auch kein Florian Bauer und ich bin auch kein Casey Stoner oder sonst wer. Aber ich krieg's schon halbwegs zügig da rumzurollen im Kreis und also bei mir regelt da nichts, wo ich sagen würde, oh Gott, jetzt habe ich aber den Einlenkpunkt verpasst.
Wir haben jetzt ja hier auf der Couch quasi genau die zwei Personen sitzen, deren Job es ist, dafür zu sorgen, dass das ABS auch bei einem fortgeschrittenen Fahrer bis hin zum Profi dann eben das tut, was es soll und dem seinen Spaß lässt, sagen wir mal, in dem Performance-Kontext. So, das ist ja der Punkt und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass es da eigentlich eine ja, also schon lange ist es so, dass in dem High-Performance-Segment die ABS-Systeme und auch die Traktionskontrollen, das ist jetzt wirklich die Testperspektive und auch die PS-Nerd-Perspektive, nicht nur unkritisch ist, sondern halt einfach ein Sicherheitsnetz, das sich aber eigentlich nie stört. Und jetzt sind wir ja sogar schon an einem Punkt, wo die Mittelklasse-Systeme, das was ich sag mal im Allgemeinen Brot- und Butter-Motorräder, Normalo-Motorräder, selbst die erreichen ja jetzt schon einen Stand, wo man sagen kann, exakt, da sind die ABS und auch die Traktionskontrollen schon rennstreckenfähig.
Genau, nee, schön, dass du es sagst, weil die Rennstreckenbikes jetzt gerade in der letzten Motorrad war es auch drin, Valencia, da war die Punktvergabe 10 von 10 Punkten fürs ABS, das sagt alles. Panigale, BMW, ja. Aprilia. Schön, dass du auch Mittelklasse sagst, weil bei den teuren Motorrädern kann sich jeder vorstellen, dass die super funktionieren. Aber auch bei der sogenannten Mittelklasse, da gibt es Riding-Modes, da gibt es ABS-Modes. Du kannst einstellen, das Ding soll immer safe mit dem Hinterrad auf dem Boden bleiben. Oder du willst auch ein bisschen abheben, zulassen. Das ist ja auch bei den sogenannten Mittelklasse-Motorrädern auch schon.
Ja, also kommt mehr und mehr. Da möchte ich natürlich auch sagen, ist für euch auch kein Geheimnis, gibt es nach wie vor eine klare Wasserscheide, Motorräder, die können das. Und dann gibt es aber auch noch Kandidaten, die das noch nicht können, wo du sagst, mit diesem Motorrad kannst du als Einsteiger oder sagen wir mal bis zu einem vielleicht gerade Flottenniveau noch das ABS drin lassen. Und wenn du dann aber richtig schneller wirst und du einen Lernzuwachs auf der Rennstrecke hast, wirst du feststellen, okay, hier macht dieser Blockierverhinderer jetzt im Performance-Kontext keinen Sinn mehr. So, das gibt's, das finde ich auch legitim, das zu sagen. Aber die wahre Erkenntnis ist, also diese Technologie trickelt sozusagen runter in die ganz normalen bis runter zu ja. 48 PS bis runter zu 125er.
Ich wollte es gerade sagen, also ich würde die Grenze oder ich würde gar nicht eine Grenze von der Grenze reden, aber ich würde es gar nicht so nach Preis gehen, weil jetzt guckst du bei KTMs, bei einer 125er kannst du Supermoto ABS einstellen und ich glaube, dann hast du auch wenig zu meckern auf der Rennstrecke.
Gleichzeitig, aber da möchte ich jetzt, also wahrscheinlich geht es jetzt nicht mehr um den Bosch ABS, aber wir erleben eine Menge neue Player im Markt, auch aber nicht nur aus China. Da ist ein ABS drin, wo ich zum ersten Mal seit langem wieder feststelle, hoppla, beim Flottenfahren merke ich das. So, jetzt ohne, dass es vielleicht, ich weiß wirklich nicht, welches ABS da konkret drin steckte, aber eine Mutmaßung vielleicht mal von euch. Wie ist es möglich? Also das ist dann, ich meine, klar, vor der Schreckbremsung bin ich gefeit, aber da wäre mehr drin gewesen. Könnt ihr euch erklären, wie es dazu kommt? So, ist jetzt natürlich eine Mutmaßung, aber ihr habt da bestimmt eine Idee.
Gut, es gibt natürlich auch im Zuliefererbereich unterschiedliche Hersteller, die unterschiedliche Performance zulassen oder überhaupt ermöglichen können und unterschiedlich viel Aufwand spendieren in der Entwicklung. Ja. Und wir, also wenn man jetzt vielleicht nochmal die Frage von Ferdi nochmal aufgreift, vorher muss ich denn bei irgendwelchen Motorrädern das ABS ausschalten in manchen Situationen, um ehrlich zu sein, es gibt Systeme oder es gibt Fahrzeuge auf dem Markt, die nicht in allen Situationen perfekt funktionieren. Definitiv. Das würde ich überhaupt gar nicht widersprechen. Ich würde aber eher einen anderen Ansatz fahren. Ich würde es zum Beispiel aus meiner Perspektive nicht ausschalten, sondern ich würde mir dieses Fahrzeug, dieses System in Ruhe anschauen, wie es sich in der jeweiligen Situation verhält, mich daran tasten und aufgrund der Erfahrung irgendwie vielleicht auch mich ein bisschen anpassen und mit dem System zusammenarbeiten, würde ich es mal nennen. Ja. Weil, wenn ich es ganz ausschalte oder wenn ich eine Sicherung ziehe oder.
Man darf es ja gar nicht, mal davon abgesehen, im öffentlichen Straßenverkehr.
Dann habe ich halt gar nichts mehr. Da habe ich gar keinen, in keiner Situation mehr. Und vielleicht stürzt mich an der einen oder anderen Kurve ein bisschen, aber dann bremse ich da halt 3 Meter früher. Und
ja, lass mich an der Stelle kurz einen Disclaimer einstreuen. Das Abschalten des ABS, da wo heute, es ist längst nicht mehr möglich und längst nicht mehr auch nicht erlaubt. Das Motorrad ist mit ABS zugelassen. Wenn ich davon rede, rede ich natürlich vom Rennstreckenkontext. Also Professional Rider on Closed Circuit, das ist natürlich auch ein ganz anderer Rahmen, von dem wir hier sprechen.
Auch da hebe ich wieder imaginär meine Hand. Es gibt auch noch das Zwischending, nämlich nur hinten abschalten. Das ist ja legal.
Richtig.
Und auch das gibt es ja, wie gesagt, für diverse Fahrzeuge, für die Rennstrecke, aber genauso fürs Offroad. Und es gibt auch Offroad-ABS-Applikationen.
Ich hätte es vielleicht konkreter sagen sollen, gleich am Anfang, jetzt schiebe ich es hinterher. Johannes, wir haben vorhin über die Situation diskutiert, zum Beispiel du fährst einen Steilhang runter, wo du halt keinen Platz zum Ausrollen hast und dann halt vielleicht vergessen hast, das ABS auszumachen und er dann halt, weiß ich nicht, also wo man einfach weiß, vorher, es wäre mir lieber, wenn es aus ist und wenn es blockieren kann oder es blockiert hinten. Und du, Johannes, du hast dann auch gesagt, dass zum Beispiel bei einer älteren Afrika Twin, glaube ich, dass es da dann auch...
Ja, also die haben einfach an der Stelle, gibt es noch deutlichere Unterschiede.
Ja, und ich hatte
um
die...
Um es mal so zu sagen, ja.
Ich dachte halt eigentlich, so mittlerweile kannst du eigentlich bei jedem Motorrad, was für Offroad gedacht ist, kannst du eigentlich diesen Offroad-Modus einstellen, dann blockiert
mittlerweile
hinten.
Mittlerweile, aber das hat eine Weile gedauert, bis wir zu dem Stand gekommen sind.
Das ist der erwähnte Entwicklungssprung. Und es ist ja auch nicht so, dass das ein Straßen- oder ein ABS ist, was auf der Straße appliziert wird. Und dann wechselst du in den Offroad-Modus, wo nur vorne ABS funktioniert. Und dieses vordere ABS, nenne ich es jetzt mal, funktioniert exakt so wie auf der Straße. Es ist natürlich für Offroad-Untergrund abgestimmt. Das heißt, das ABS-Regelverhalten ist ein ganz anderes, was man dann wieder sehr stark merken würde, wenn man nur so auf die Straße fahren würde. Und das Rad dann halt mal stärker schlupft, wie auch immer, der Lenker ein bisschen leicht wird. Also wir machen es uns da nicht einfach.
Ja, du hast vorhin noch die Frage gestellt, warum es da Performance-Unterschiede gibt. Ne? Also wenn wir jetzt aus Bosch-Sicht sprechen, haben wir uns neben der Standardentwicklung vom normalen ABS in den letzten Jahren intensiv haben uns darum gekümmert, uns die Sondersituation anzuschauen, gerade wie Rennstrecke, gerade wie Offroad, und haben da extrem viel Aufwand spendiert, auch mit Herstellern gemeinsam natürlich an Funktionen und an Themen gearbeitet, um eben die Situation zu verbessern und im Best Case so hinzukriegen, dass es für keinen Fahrer der Welt mehr notwendig ist, das ABS auszuschalten. Und ja, vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Zum Beispiel, wir haben viel mit Ducati eben da zum Beispiel an der Panigale gearbeitet und auch mit dem Cheftestfahrer, mit dem Alessandro Valia, haben wir eine ziemlich enge Zusammenarbeit. Und er, das kann ich auch offen sagen, er sagt mir, er schaltet das ABS, auch wenn er Rennen fährt, nicht mehr aus. Ne? Natürlich das ist krass. Natürlich im Track-Mode.
Im Race-Mode oder
genau, wo er dafür eben appliziert wurde. Aber er sagt ganz klar, er ist ein ABS-Fan und er wird es niemals mehr ausschalten.
Ja, jetzt haben wir ja, es ist schön, dass du das Stichwort Ducati nennst, mit diesem, das neue, die neueste Ducati-Plattform mit den zwei Armschwingen, wo ihr auch involviert wart. Er hat also das ECBS, beziehungsweise den Ducati Vehicle Observer, der wirklich das Ganze jetzt auch explizit in die Performance-Richtung nochmal erweitert. Also das ist eben nicht mehr nur ein Sicherheitsfeature, sondern nur in Anführungszeichen, aber das spricht eigentlich Bände. Also stelle ich mir recht komplex vor, dahin zu kommen. Also das ist dann auch die Cutting Edge jetzt, oder? Also da reden wir jetzt wirklich von dem absoluten High-End.
Korrekt. Ich meine, das Motorrad an sich ist High-End. An jeder Schraube, wo du hinschaust, muss man ja einfach mal sagen, sicherlich auch im Preis.
Ja.
Aber der Preis sollte dann auch eine gewisse Performance rechtfertigen, sage ich jetzt mal. Und da spielen wir schon mittlerweile auch sicherlich eine gute, wichtige Rolle. Und deswegen haben wir, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Ducati da uns ein Hauptaugenmerk wirklich auf Racetrack-Performance gelegt. Wenn du sagst ECBS, ja, Electronic Combined Braking System, nennen wir es bei uns intern. Also eine Integralbremsfunktion, das ist eigentlich keine Neuerung, dieses System, und es ist eigentlich auch keine Neuerung auf der Rennstrecke, das zu benutzen, aber so bisher, was so auf dem Markt war, war eigentlich eher, je sportlicher der ABS-Mode wird, desto weniger Bremslastverteilung auf die Hinterachse war eigentlich immer bisher das Thema. Und wir haben uns das Ganze halt intensiv angeschaut und haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich den Fahrer maximal unterstützen, dass er praktisch Hinterradbremse aus dem Kopf sozusagen löschen kann, in Anführungszeichen. Dann hat er vielleicht 10-15% mehr Aufmerksamkeit für was anderes. Und deswegen haben wir uns darauf fokussiert, zu jedem Zeitpunkt in der Bremsphase auf der Rennstrecke die maximal mögliche Bremskraft aufs Hinterrad eben zu verteilen. Und das ist wirklich so, wir bewegen uns da wirklich ans physikalische Limit, was der Reifen eben noch umsetzen kann an Bremskraft. Wir fangen sofort an, wenn der Fahrer vorne bremst, versuchen wir maximalen Bremsdruck nach hinten zu schieben, zusätzlich, was einmal zum Vorteil hat, dass sich das Motorrad streckt beim Bremsen, was die
das
Stabilität.
Das merkt man übrigens auch. Also ich konnte das auf der Nordschleife, auf der Street Fighter testen. Das Motorrad ist super einfach zu fahren dadurch.
Genau.
Also das merkst du wirklich.
Das sind drei Hauptaugenmerke, wo man wirklich da eine richtige Verbesserung spürbar ist. Also Stabilität beim Bremsen, dann die Durchschnittsverzögerung erhöht sich deutlich nochmal, was den Bremsweg nochmal reduziert. Und Hinterradbremse während dem Einlenken verkürzt oder verkleinert praktisch den Kurvenradius noch. Es zieht sich mehr auf in Richtung Scheitelpunkt. Und in Summe, ich glaube, da kann man schon ein paar Hundertstel, wenn nicht schon Zehntel pro Runde nochmal gewinnen.
Ja, das Motorrad fühlt sich auch sehr sicher an dadurch. Also wir haben es jetzt nicht abgesprochen, aber das ist tatsächlich eklatant. Der Unterschied. Ich war länger keine Street Fighter mehr gefahren und war auch länger nicht mehr auf der Nordschleife. Und die macht es wirklich auch sehr einfach. Also es ist fast ein bisschen magisch. Das Motorrad ist easy fahrbar dadurch. Also das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Da, spätestens damit ist natürlich dann wirklich auch der nur Sicherheit und ich mache es selber als Sportfahrer besser Aspekt völlig widerlegt. Ne? Also das
Leider
muss man sagen. Also wir Sportfahrer wollen es ja selber können.
Genau.
Ja? Und wir wollen ja die Dinge in der Hand haben. Aber da musst du einfach klipp und klar sagen, du musst schon ganz schön krass Fahrer sein. Und selbst dann, wie wir jetzt gehört haben, ist es halt, macht es der Rechner mittlerweile besser. Brauche ich aber wahr, Leute.
Ich finde, das ist noch ein schönes Thema, was noch unter der Überschrift die Mythen beim ABS noch schön läuft. Dieser Klassiker, die Motorräder von heute, kann man ja gar nicht mehr fahren ohne Elektronik. Halte ich für Quatsch. Also.
Na, es ist ja jetzt nicht wie bei einem Flugzeug, das ohne Computer aerodynamisch instabil fliegt, sondern du kannst es ja trotzdem.
Wenn man hört, das hat über 200 PS, das kann ja keiner mehr fahren heute. Wenn ich auf der Rennstrecke fahre, also wenn da Data Recording dran wäre, in den seltensten Fällen würde ich da mal 200 PS abrufen, tatsächlich. Und ich würde auch ein ganzes Wochenende durchstehen, vermutlich ohne mir weh zu tun. Ich wäre ein bisschen langsamer. Und ich wäre mit Sicherheit einfach mal überhaupt nicht mehr frei im Kopf. Und warum wäre ich nicht frei im Kopf? Weil ich einfach weiß, dass die Systeme da sind. Und wenn sie mich stören, dann kannst du in den heutigen Fahrzeugen das so schön, sag ich mal, umschalten in einen anderen Mode oder einen Slip-Adjuster. Du hast dann neuen Level von verschiedenen Schlüpfen, die du einstellen kannst. Und wenn du merkst, okay, das ist mir jetzt zu intrusiv oder der Reifen ist schon abgenutzt, jetzt kommt die Traktionskontrolle früher rein und du willst einfach weniger haben, dann kannst du das ja auch alles wegmachen. Und ich fahre in der Regel kaum in diese Elektronik rein. Aber es ist für den Kopf wirklich gut.
Kann ich unterschreiben. Also du kannst sie noch voll und ganz entsichern.
Ja.
Stellst dann fest, oh hoppla, ich fahre wie auf hohen Eiern, weil jetzt habe ich Schiss vor dem Motorrad.
Genau.
So.
Ich fahre also übrigens alle meine Privatmotorräder, die auch powerful sind, ich fahre die immer ohne Videokontrolle.
Das ist zum Beispiel ein schönes Beispiel, weil ich fahre zum Beispiel auch gern Traktionskontrolle an, aber wenn sie dann getrennt ist, mache ich die Wheelie-Kontrolle auch ein bisschen runter, weil das ist ja dann auch, das kann ja, also auf der abgesperrten Strecke ist das ja dann auch lustig.
Genau.
Und ich erlebe das Motorrad nochmal anders, aber genau. Ich habe halt trotzdem das Netz.
Auf der Nordschleife, Exmühler rauf und dann im vierten Gang, wenn das Gerät nochmal hochkommt, das ist schon lustig, aber wenn ich dann in Brünn bin und es geht wirklich mal auch um Rundenzeiten und du willst dann noch einen Erfolg haben, dann habe ich eine Wheelie-Kontrolle schon auch gerne an, einfach weil es weniger Stress ist. Das heißt aber nicht, dass es nicht möglich wäre, das Motorrad ohne zu fahren.
Es fährt ja andererseits nicht jeder auf die Rundenzeit. Also ich kann mich gut erinnern, genau. Fahrpräsentation BMW S1000R, M1000R, Cartagena. Die ersten Runden auf der M1000 dachte ich, ja, ist ja toll, aber geht ja gar nicht so viel krass besser als die S1000R. Und da war aber die Wheelie-Kontrolle noch auf einer zu defensiven Stufe. Und die hat das Motorrad dann erstmal eingebremst, natürlich viel zu defensiv eingestellt und dann konnte man schön feststellen, mit jeder Stufe hast du mehr von der Leistung gemerkt und als sie schlussendlich aus war, war ich zwar nicht schneller, aber war lustiger. So, und trotzdem war aber noch eine Traktionskontrolle da. Hm. Also das ist natürlich schon, die Möglichkeiten sind immens und sie funktionieren und das ist ja wirklich auch eine Errungenschaft, muss man einfach mal sagen.
Also ich fahre ja auch nicht auf Rundenzeit bis zu dem Moment, wo dann ein Flori Bauer zu mir kommt und sagt, so Kollege, jetzt ab jetzt mal wieder ein bisschen schneller fahren.
Macht ihr das ab und zu noch, ja? So.
Ja, ist ja, darf man sagen, dass du auch Instruktor bist.
Genau,
auf der Rennstrecke und auch dieses Jahr darf ich wieder in den Genuss kommen, mir von Flori sagen, zu lassen, wo ich da noch ein bisschen was besser machen könnte. Man lernt nie aus, auch nach so vielen Jahren nicht.
Aber er macht schon ziemlich gut, muss ich sagen. Das sind Feinheiten.
Es ist so wie bei PS früher, es reicht zum Fotofahren und nicht auf die Fresse.
Ja,
nicht hinfallen.
Ja, schön fährt er auf jeden Fall.
Ja, das ist die alte PS-Schule, nicht schnell, aber schräg, gell?
Ja, genau. Gut aussehen für schnell, sind Rennfahrer.
Man sagt doch fake it till you make it.
Ja, die Geschwindigkeit macht die Verschlusszeit. Leider haben wir zu heute auch mehr Video, da sieht man das dann.
Jetzt habt ihr eh schon super elegant die in den Bogen geschlagen zur Traktionskontrolle. Da könnte ich mir auch grundsätzlich vorstellen, dass da vieles ähnlich ist. Also, dass da auch der Hersteller eben das letzte Wort hat, dass man da auch eben die Abstimmung eher defensiv oder eher sportlich macht. Was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Ja.
Ich hätte eine Frage tatsächlich dazu. Ja. Wo liegen da so die Hauptchallenges? Weil was wir aus dem Testbetrieb erfahren, also ich sag mal so, ich stelle mir vor, es ist nicht besonders schwer, eine bombensichere Traktionskontrolle zu programmieren, die also Schlupf und Sturz übers Hinterrad quasi hundertprozentig verhindert. Klar. Aber jetzt wollen wir ja ein bisschen mehr. Wir wollen ja, dass das Motorrad schön aus der Kurve beschleunigt und unter Umständen wollen wir Rennstreckenperformance oder. Und das ist ja nicht das Einzige. Also wir haben ja auch unterschiedliche Radgrößen. Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen uns Einblicke geben, wo heute so die Challenges, weil auch diese Technologie entwickelt sich ja schon seit 15 Jahren stetig weiter.
Also da denke ich, ist auch Flori der Richtige zum Antworten, aber da würde ich schon das Stichwort geben, die neuen Offroad-Funktionen, weil wir reden viel über Rennstrecke auch gerade, aber jetzt mit unserem orangenen Kunden, die Offroad-Funktion, die wir da haben, das...
Genau, also das ist das, was ich vorher schon ein bisschen andeuten habe lassen. Wir haben uns Sonderfahrsituationen viel angeschaut, Offroad-Themen, nicht nur um ABS, auch in der Traktionskontrolle natürlich und arbeiten schon lange auch mit KTM in der Traktionskontrolle zusammen und da kommt natürlich immer wieder Feedback, hey, hier und da haben wir absolut ein Thema, hier ist ein bisschen aus dem Feld was zurückgekommen, können wir nicht uns das mal anschauen und da haben wir wirklich fokussiert paar Pain Points, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, rausgearbeitet, wo wir uns näher angeschaut haben und wo wir dann praktisch Step by Step für jeden Punkt einfach eine Lösung erarbeitet haben. Zum Beispiel, wenn man im Offroad ein bisschen fährt, keine Ahnung.
Ich glaube, ich weiß, was du jetzt ansprechen wirst. Ich konnte das System testen. Das ist das, wenn das Motorrad merkt, dass du an den Hang kommst und dann plötzlich mehr Schlupf brauchst, um nicht zu verhungern.
Das ist zumindest ein Punkt, ja.
Genau. Wie nennt ihr das?
Ja, das ist eine Uphill.
Die Uphill-Funktion, ja, genau. Das ist wirklich genial, weil wenn du vor dem Hang oder wenn du im Hang merkst, verdammt, ich habe die Traktionskontrolle nicht umgestellt, gleich verende ich hier. Ja. Das System
keine
erkennt
Zeit,
diesen
Knöpfchen zu drücken.
Ja, dann drückst du kein Knöpfchen mehr, wenn es
genau,
hektisch wird.
Ja, genau.
Das System erkennt diesen Phasenstand.
Genau, das ist ein so ein Beispiel. Oder wenn man jetzt über Whoops drüber fährt mit einem Geländemotorrad, dass man dann eben nicht immer zwischen Whoops abschaltet, sondern halt, dass man, weil man dann in so einen Aufschwung reinkommt, dass man eben da eleganter drüber fährt und das dann eben erkennt und dementsprechend in der Traktionskontrolle eben die Regelung ein bisschen anpasst darauf. Ja. Oder eine Jump Detection haben wir da entwickelt. Ja. Lauter so Sachen eben. Ja.
Generell will das Motorrad Offroad natürlich, um es mal allgemein zu erläutern, mehr Schlupf, weil klar, loser Untergrund wünschenswert eine Traktionskontrolle, die also sich zurücknimmt damit. Aber gleichzeitig will man ja auch irgendein Sicherheitsnetz spannen. Ja.
Mehr Schlupf, aber auch nicht immer. Manchmal muss es auch noch mehr sein. Zum Beispiel im Stand drehen, Försterwende. Normalerweise würde man Traktionskontrolle dafür ausschalten.
Geht?
Muss man nicht mehr.
Ist zum Beispiel auch, kann man erkennen über den Schräglagensensor zum Beispiel, okay, über den Fahrzustand und dann eben genau für die Situation. Ja,
eine Försterwendenfunktion,
das haben die nicht
an die große Glocke gehangen, aber das ist cool.
Ich denke gerade an das, was ihr vorhin gesagt habt, dass ihr da Teststrecke habt und versucht, möglichst viele Situationen nachzustellen.
Hört sich lustig an. Ne?
Aber ist das bei Offroad dann nicht auch nochmal viel, viel schwieriger, weil die Untergründe deutlich...
Deswegen, aber wir testen auch in verschiedenen Untergründen, verschiedenen Orten. Zum Beispiel haben wir da in den USA extra Offroad-Tests mit KTM zum Beispiel oftmals eingeschoben. Um auch eben, weil es ein großer Markt natürlich ist und da die Motorräder viel bewegt werden, muss man dann auch schon auch vor Ort sein, um das dementsprechend hinzuapplizieren.
Ja. Mhm. Ja, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, da trennt sich die Spreu dann auch sehr, sehr deutlich vom Weizen. Also auf der Straße mit einem, geht so applizierten System, okay, kannst du fahren, lässt dich in Ruhe, bildet ein Netz. Wäre mehr drin, aber naja. Aber sobald du versuchst, mit einem nicht für Offroad applizierten Traktionskontrolle oder ABS Offroad zu fahren, da wird es dann auch heikel, das muss man wirklich sagen. Also, dass entweder du kommst halt nicht mehr vorwärts, das ist das eine Szenario, oder du bremst halt nicht, weil,
Ja, und blöd ist es halt, wenn du es nicht weißt, sondern wenn du es halt vergessen hast und...
Genau, also ist natürlich eben da sind die europäischen Premium-Hersteller mit den gut applizierten Systemen gigantisch weit vorne, da hast du überhaupt kein Interesse mehr. Es ist nur die Frage, wie viel Spaß habe ich jetzt oder wie viel Netz baue ich ein? Kannst du dir quasi gefühlt mit dem Drehregler einstellen?
Korrekt, eben nicht mehr durchs Menü und Knöpfchen und bla bla. Und auch hier wieder das Stichpunkt, die Entwicklung geht ständig weiter. Das ist jetzt was wir ganz neu haben. Und wenn jemand sagt, Traktionskontrolle finde ich blöd, weil hat er vor 5 Jahren probiert. Jo, kann sein, probiere nochmal beim heutigen Fahrzeug.
Nirgends, ich habe irgendwann mal in der Geschichte geschrieben, nichts ist so alt wie die Traktionskontrolle von gestern, in Anlehnung an das mit der Zeitung, aber ich habe das damals so empfunden. Ja. Also die größten Entwicklungsschritte, die spürbarste Weiterentwicklung findet momentan in den elektronischen Systemen statt. Das Ding ist halt, im Alltag merkt der Fahrer davon eher weniger. Weil sie ja nur im Hintergrund agieren. Du fährst ja selten in der Slide-Kontrolle quasi auf die Autobahn rauf.
Aber es ist ja exakt das, was wir wollen. Du sollst das ja alles gar nicht merken. Du sollst das Gefühl haben, dir spielt da nichts blöd rein. Das ist ja genau der Punkt. Ja. Und wenn du dann in eine Situation kommst, die vielleicht schwierig zu handeln ist oder so, und das System ist dann da, dann ist es genau das, was wir wollen.
Amen.
Amen.
Ja, nein, so wollen wir die Motorräder auch. Wir fahren dahin. Wir hatten vorhin ein schönes Beispiel, der Flori hat erzählt. Ich weiß gar nicht mehr, um welches Modell es ging, aber Ziel ist ja, dass die Räder am Boden bleiben. Erstmal Sicherheit. Und dann testen die Motorradzeitschriften diese Systeme und stellen natürlich ein krasses Stoppy-Bild, damit es möglichst spektakulär aussieht. Das sieht dann doof aus, so im Moment mal, warum ist denn jetzt hier ein krasser Stoppy? Dabei ist in Wahrheit wurde das ABS bewusst in diesen Modus versetzt.
Ich wollte gerade sagen, ihr musstet nicht die Sicherung ziehen dafür, weil das ABS kann ja verschiedene Modes.
Ja, man will halt dem Leser das möglichst spektakuläre Foto präsentieren.
Was ja okay ist.
Jetzt habe ich einen Faden verloren, wie ich dahin wollte, worauf ich damit hinaus wollte. Egal, kommt wieder.
Ja.
Vielleicht noch kurz die Stichworte genannt. Was wir jetzt die neuesten Dinge, die wir seit 2-3 Jahren sehen, Slide Assist, also Brake Slide Assist und dann auch Power Slide Assist und die Lenkwinkelsensorik, die nicht nötig, aber hilfreich ist, um das quasi noch noch zu applizieren, zu implementieren. Also auch da geht es immer weiter. Trend, ich fasse mal zusammen, immer mehr Sensoren, immer detailliertere Erfassung des Fahrzustands, immer weitreichendere quasi Monitoring und dann auch Eingriffsmöglichkeiten.
Präzise, ich dachte, jetzt kommt autonomes Fahren als nächstes Wort.
Das kommt dann in der nächsten Folge bei dem wahrhaftigen Ausblick. Ja. Aber letzten Endes, man kann schon sagen, man erfasst immer mehr des Motorrads und man kann auch immer mehr steuern dann wiederum. Nee. Korrekt? Ja, das war jetzt eine dumme, schlechte Frage, aber...
Nee, gar nicht schlecht. Also ich finde, das Stichwort ist super gut, weil es ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Ich glaube, das lag auch ein bisschen an der Vermarktung auch. Also wenn du Brake Slide Assist ansprichst oder ja, Rear Slide Control, je nachdem, wie es eben je nach Hersteller benannt wird, sind wir, glaube ich, 2017 in Serie gegangen schon mit der Panigale.
Ja.
Damit. Und es hat jetzt ziemlich lange gebraucht, bis es so ein bisschen... wirklich hochkam, auch ein bisschen ja, in den Fachkreisen, in der Presse.
Ich habe eine Vermutung, warum das so ist. Aber ich wollte dich unterbrechen.
Ich weiß, ich kann es mir auch zusammenreimen, natürlich. Ich wollte es nur sagen, also das ist nichts mehr Neues, sage ich mal. Das gibt es eigentlich schon lange, wurde natürlich immer wieder schrittweise verbessert.
Vielleicht mal ganz kurz die Erklärung, weil nicht jeder vielleicht in dem Thema ist. Scharfer Bremsvorgang auf der Rennstrecke, Hinterrad wird relativ leicht. Genau. Sehr leicht und kann dann ist ja sowieso der Slide der folgerichtige Zustand, das Hinterrad versetzt leicht, das Motorrad erkennt diesen Fahrzustand und verhindert, dass du dann quasi zu weit ausscherst.
Übersteuerst sozusagen, oder?
Sozusagen, ja. Also, ja genau, also hält dich in der Spur.
Ich würde anders anfangen. Also was war der Hintergrund? Also seit wir einen 6D-Sensor haben und
die IMU.
Genau, die IMU haben wir drei Beschleunigungssignale, drei Drehraten und dadurch eine ziemlich gute Erfassung vom Fahrzustand, was auch einmal Schräglage Berechnung betrifft, aber auf der anderen Seite haben wir jetzt auch die Möglichkeit, einen Driftwinkel und einen Schräglaufwinkel zu errechnen und das hat uns eben ganz neue Möglichkeiten erschaffen und dann haben wir uns halt aufgrund der Thematik, dass wir das jetzt zur Verfügung haben, überlegt, okay, was können wir damit machen als Mehrwert, als Funktion? Und dann haben wir uns, wie gesagt, vorher schon das Thema Rennstrecke ziemlich genau angeschaut und überlegt, okay, was kann man so einem Normalo-Sportfahrer an Unterstützung bieten denn überhaupt? Und sind dann auf die Hinterradbremse gekommen, weil entweder hat man ein normales Hinterrad-ABS, wie man es auf der Straße normal verwendet, relativ frühe Anregelung, also hat man eigentlich gar keine wirkliche Chance, das Hinterrad-ABS wirklich zu nutzen. Und dann kommt der nächste Step, wir machen es ganz aus. Aber dazwischen war eigentlich nicht wirklich was verfügbar. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, was könnten wir machen? Wir können die Schlupfschwellen einfach ein bisschen anheben, dem Fahrer ein bisschen mehr Freiraum lassen, die Hinterradbremse zu betätigen oder das Fahren mit der Hinterradbremse zu erlernen in einem safe Spot sozusagen. Ja. Und dann ist uns die Idee gekommen, okay, wir können auch mal versuchen, einen dadurch vielleicht entstehenden Driftwinkel konstant zu regeln.
Ja.
Und das hat ziemlich gut geklappt.
Ja.
Und das ist dann praktisch in so einer Slide-Control geendet. Das heißt, der Fahrer hat die Möglichkeit, Hinterradbremse zu benutzen bei einem relativ starken Bremsmanöver und das System, das Fahrzeug regelt dann den Driftwinkel praktisch automatisch ein und hält ihn konstant in einem gewissen Raum.
Wenn sich da draußen jetzt jemand denkt, ich denke ja immer schon in Leserzuschriften, wenn sich da draußen jetzt jemand denkt, brauche ich das unbedingt? Du brauchst das nicht unbedingt und nicht zwingend, aber es funktioniert und es ist da. Und wenn du da hinfährst, fühlt es sich auch ziemlich gut an, ehrlich gesagt. Weil du dann, also das ist meine Erfahrung, ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gerade auch in meiner Lernkurve an genau der richtigen Stelle, um das System quasi mal erleben zu können. Das war natürlich nicht immer da, aber wenn ich da hingefahren bin auf der richtigen Strecke, an der richtigen Stelle, dann hat es sich gut angefühlt. Dann habe ich gemerkt, da ist jetzt noch eine schützende Hand. Wer weiß, wer weiß, wie es anders wäre. Du kannst es natürlich abschalten, aber hatte ich gar keinen Bedarf dann.
Also ja, abschalten bedeutet halt, also wer das jemals probiert hat, in einem flüssigen, sportlichen Rennstreckentempo die Hinterradbremse kontrolliert, im Drift zu bedienen. Also das ist schon High-End, würde ich sagen, was die Fahrskills betrifft. Und es ist halt auch ein ganz, ganz schmaler Grad, das Hinterrad zu überbremsen und dann eben eine Instabilität reinzukommen und auch vielleicht zu stürzen.
Das ist der
und
Punkt.
Da ist jetzt halt die Möglichkeit, okay, ich kann in einem relativ sicheren Umfeld oder in einem sicheren Korridor einfach die Hinterradbremse benutzen und wenn ich zu stark drauf trete oder das zu stark betätige, dann bin ich trotzdem safe und es kann mir nichts passieren. Ne?
Also kurz gesagt, sind wir dort stabil im instabilen Bereich.
Korrekt.
Genau, so fühlt es sich auch an. Ja. Ja. Ja, und das in die gleiche Richtung, aber jetzt nochmal eine weitere Evolutionsstufe ist also dann der Powerslide Assist, wo ich also auf abbauendem Reifen, auf einem frischen Reifen, komme ich da nicht hin. Aber wenn der Slick hinten schon sehr malträtiert ist und die Kurve passt, Turn 13, Valencia, dann merkst du also wirklich, wie das Hinterrad beim Beschleunigen gewisser Versatz zugelassen wird. Ich weiß nicht, wie viel Grad ihr wisst.
Relativ gering, es fühlt sich deutlich mehr an.
Wie wenig ist es denn?
Brake Slide Control, Rear Slide Control ist mehr, bis zum, sag ich mal, 10, 12 Grad kontrolliert.
Ja.
Bei der Traktionskontrolle mit Slide Control, ja, mehr wie 5 Grad ist eigentlich nicht. Ne?
Fühlt sich an wie 15. Ja, also fühlt sich an wie ein Held dabei, aber ja. Ist leider nicht so.
Nee, das ist eigentlich relativ wenig, aber ja. Ja.
Na, aber du
spürst auf jeden
das.
Fall ein Performance-Add. Ja,
ja weil, ja. Genau, du hast also noch mehr Vortrieb wird zugelassen ja. Und das Motorrad erzählt dir ja dann auch in dem Moment was.
Genau.
Sagt nämlich, ja, mehr geht nicht.
So. Ja, man hat auch irgendwie das Motorrad gefühlt viel besser in der Hand. Ja. Ja. Wirklich im Gasgriff. Man merkt, okay, ich habe trotzdem noch eine Einflussmöglichkeit.
Und eben das ist der Punkt, so ein System jetzt in der 990er RC zu haben und eben nicht mehr in dem 200 PS Motorrad. Das ist Fortschritt. So. Ja.
Oder in der Supermoto.
Oder in der Supermoto.
Ist es drin? 96.
Die neue 690er, ich noch nicht fahren konnte, aber ja, genau. Ja.
Rear Slide Control.
Mhm.
Ja.
Ich glaube, das sind dann jetzt die wesentlichen Punkte, wenn wir diese Kapitel rund machen, oder?
Ja, weil Traktionskontrolle kam ja jetzt immer wieder schon zwischendurch drin, aber ich denke auch. Und bei Teil 2 können wir uns dann voll auf die Radarsysteme stürzen.
Spannend.
Nächste Folge, die Zukunft.
Ja, richtig. Und hier kommt mal wieder die Stimme aus dem Off. Denn wie wir schon zwischendurch angedeutet haben, haben wir uns während der Aufnahme entschlossen, doch auch diese Folge aufzuteilen. Und in 2 Wochen hört ihr dann Teil 2, wo Arne und Florian noch einiges über das Thema Radar erzählen werden. Danke für die Aufmerksamkeit und bis dann!